dann ist das einfach eine Sollbruchstelle oder ein toller Nährboden für Narzissmus, weil dann sozusagen diese Manipulationstechniken super reingehen können, weil das Team sozusagen ambivalent ist. Wenn Personen eben niedrigen Selbstwert haben, dann haben narzisstische Führungskräfte, ich sag mal, ein leichtes Spiel, weil sie eben mit ihren ja, Verhaltensweisen da sehr leicht andocken können und die Person sich dann eben nicht in Anführungsstrichen zur Wehr setzt.
Herzlich willkommen bei Agile Soul, deinem Podcast, der Agilität für dich erlebbar macht.
Mit Impulsen für Scrum Master von und mit Susanne Jung und Tim Müller.
Mich würde interessieren, wie kamst du auf dieses Thema?
Also es gibt, wenn ich so rückblicke, zwei Zugänge eigentlich. Der erste Zugang war klassisch über meine Forschung. Ich habe vor über 10 Jahren zum Thema Vergebung und Umgang mit Konflikten promoviert. Und im Zuge meiner Forschung eben festgestellt, dass narzisstische Personen da ganz große Probleme haben, anderen Leuten zu verzeihen. Auch bei kleinsten Verfehlungen sozusagen sind sie eher rachsüchtig oder vermeidend. Das ist ja die Alternativreaktion, wenn ich nicht in die Aggression gehe, sondern in den Rückzug und mich quasi da der Person entziehe. Und ich habe da eben festgestellt, dass aber nicht alle narzisstischen Persönlichkeiten gleichermaßen so reagieren, sondern es auch eine Facette gibt, die durchaus in der Lage ist, sozusagen wieder Wohlwollen herzustellen und mit der anderen Person quasi zu sprechen. Und das fand ich einfach faszinierend, weil es da diese konträren Facetten einfach gab. Und das habe ich so, ich habe ja auch Psychologie studiert und so weiter, eigentlich bei keiner anderen Eigenschaft so wahrgenommen, dass es diese Gegensätze gibt. Und diese Gegensätze habe ich dann in ganz verschiedenen Bereichen gefunden, zum Beispiel auch beim Selbstwert. Das ist ja der Klassiker, narzisstische Personen haben einen niedrigen Selbstwert, weil er sehr verletzlich ist. Aber es gibt auch eine, ich in Anführungsstrichen, Gruppe oder Facette, bei der der Selbstwert stabil und durchschnittlich ausgeprägt ist. So, und später, als ich dann, das ist dann der zweite Zugang, als ich die Wissenschaft ja verlassen habe, war ich in der Personalberatung und bin durch Deutschland quasi gereist und habe bei verschiedensten Unternehmen Top-Management-Assessments durchgeführt. Und da habe ich festgestellt, dass Narzissmus sozusagen, also ich möchte jetzt nicht sagen, dass ich das diagnostiziert habe, aber ich habe festgestellt, dass gerade auf diesen Top-Level-Positionen narzisstische Akzentuierungen auf jeden Fall vorhanden sind und dass die auch nicht immer nachteilig waren für den Führungserfolg, sage ich jetzt mal. Und das fand ich dann auch wieder spannend, weil in der ja, allgemeinen Bevölkerung ist Narzissmus ja wirklich sehr negativ behaftet. So. Und das hat mich dann zum Umdenken gebracht und ich habe dann immer mehr darauf geachtet, auch in Assessments. Und irgendwann kam dann eben die Idee, dieses Buch zu schreiben.
Ja, super spannend. Was waren denn so deine größten Aha-Erlebnisse in deiner Forschung oder währenddessen du das Buch geschrieben hast?
Oh, das ist eine ganz weite Frage. Ich glaube, ein Aha-Erlebnis, das ist ja auch das, was ich gerade gesagt habe, dass Narzissmus wirklich, wenn man auf die Populärliteratur guckt, gibt es eigentlich nur eine Seite. Narzissmus ist schlecht, negativ. Das will man eigentlich gar nicht haben. Man möchte die Person am liebsten loswerden und es findet auch wenig Selbstreflexion statt, was den eigenen Beitrag zum Narzissmus anbetrifft. Also ich als Beobachter oder Betroffener von Narzissmus gucke immer auf die narzisstische Person und versuche zu labeln oder zu etikettieren. Und mein Aha-Erlebnis ist, dass ich habe ja diese Kaleidoskop-Metapher sozusagen ins Leben gerufen, dass Narzissmus eigentlich eine kaleidoskopartige Persönlichkeitseigenschaft ist, die ja oder fast wie so ein Chamäleon. Auf der einen Seite, man hat so das Gefühl, ich habe die Person gerade so gefasst, ja, die ist so und so. Und in einer anderen Situation, beispielsweise auch im Arbeitskontext, weiß ich nicht, ein Kundenmeeting oder irgendeine Projektgeschichte, da zeigt sich eine ganz andere Facette. So. Und das Kaleidoskop wird aber auch dadurch beeinflusst, was meine eigene Lebensrealität ist, wie mein eigener Selbstwert geprägt ist. Ja, also wenn ich beispielsweise einen niedrigen Selbstwert habe, dann reagiere ich auch ganz anders auf diese Person. Ne? Und wenn ich jetzt eher einen stabilen Selbstwert habe, lasse ich mich vielleicht weniger einschüchtern. So. Das ist so das größte Aha-Erlebnis eigentlich. Und aus dem leiten sich dann verschiedene andere ab, wie beispielsweise, dass eine durchschnittliche Narzissmusportion für Führung durchaus vorteilhaft sein kann. Ne? Also entgegen eigentlich vieler populärer Meinungen. Und vielleicht so aus einer Metaperspektive heraus betrachtet, ist auch ein Aha-Erlebnis, dass es vielen Leuten schwerfällt, das stelle ich immer wieder in so Interviews oder Gesprächen fest, von diesem Narrativ, Narzissmus ist was Böses, dass man das loslässt. Ne? Weil dann entfällt ja sozusagen diese Möglichkeit, das Gegenüber zu etikettieren, zu labeln und mich eigentlich so aus der Sache rauszunehmen. Ich bin ja nicht schuld, sondern nur die andere Person.
Also ich habe jetzt verstanden, dass zum Beispiel ein niedriger Selbstwert ein Merkmal von Narzissten ist. Kannst du noch weitere Kriterien darstellen? Also woran kann ich erkennen, dass es wirklich Narzissmus ist? Weil ich glaube, narzisstische Anteile haben wir ja alle irgendwie in uns.
Genau, also um das nochmal aufzugreifen und zu vertiefen, also das Thema Selbst oder Selbstwertgefühl ist natürlich für Narzissmus zentral, weil wenn man es jetzt aus einer persönlichkeitspsychologischen Perspektive betrachtet, ist der Selbstwert so die zentrale Variable, um die es geht, weil die bei narzisstischen Personen tendenziell oder der Selbstwert ist bei diesen Personen tendenziell eher fragil, also zerbrechlich. Und er ist auch situationsabhängig. Also wenn man einen stabilen Selbstwert hat, dann egal, ob ich jetzt irgendwie mal einen schlechten Tag habe oder mich nicht so gut fühle, trotzdem ist der Selbstwert eben relativ stabil und ich komme leicht wieder auf mein Ausgangsniveau, wenn ich von jemandem quasi kritisiert werde. Bei narzisstischen Personen ist es aber so, dass der von der Situation sehr stark abhängig ist. Das heißt, wenn ich keine Bewunderung oder Anerkennung erhalte, oder kritisiert werde, dann kriege ich eine ganz große Kerbe in meinem Selbstwert. Und die Konsequenz ist, dass sehr viele sogenannte Regulationsstrategien angewendet werden, um diesen Selbstwert immer wieder nach oben zu pushen. Und das sind dann so die Merkmale des Narzissmus. Wie gelingt es mir eigentlich, diesen Selbstwert nach oben zu pushen? Eine Möglichkeit ist durch Grandiosität oder grandiose Fantasien, dass ich beispielsweise denke, ich bin der oder die Beste, Tollste, Erfolgreichste, Attraktivste, also alle Superlative, die man sich so vorstellen kann, weil dieses Grandiositätserleben hilft mir ja, mich überlegen zu fühlen. So, weil ich ja der Tollste und Beste bin, fühle ich mich wieder gut. Ja, das gibt meinem Selbstwert so einen Kick. Das Zweite ist Anspruchsdenken oder eine Anspruchshaltung, dass ich den Eindruck habe, ich bin sozusagen, ich bin mehr wert, ja, und mir steht auch mehr zu. Also das kann man, es sind so ganz kleine Geschichten, weiß ich nicht, ich bin im Restaurant oder in der Supermarktschlange, dass ich dann nicht denke, okay, ich stelle mich jetzt hier an oder ich warte, bis jemand kommt, sondern nee, ich verdiene es, hier sofort behandelt zu werden. Ich habe das Recht, dass ich hier gesehen werde und ich will den besten Platz, am besten da vorne oder im Jobkontext. Ich verdiene es, jetzt auf diese Veranstaltung zu gehen oder das Top-Projekt zu bekommen. Ne? Und das Dritte, das ist so die Trias, Grandiosität, Anspruch und dann haben wir den Status, dass ich sozusagen einen Status Bedürfnis habe und auch dafür sorge, dass mir der Status auch zugeschrieben wird. Das kann beispielsweise durch bestimmte Insignien sein, dass ich mir jetzt, weiß ich nicht, Markenkleidung kaufe oder dass ich eine besonders herausgehobene Position haben möchte. Beispielsweise ich will Führungskraft werden oder Programmleitung werden. Projektleiter reicht mir irgendwann vielleicht nicht mehr. Oder einen schicken Titel oder einen Dienstwagen, was auch immer. Also Status spielt einfach eine sehr große Rolle und diese Leute scannen auch ihre Umgebung oder ihre Situation immer ab nach statusrelevanten Cues, das sagt man so im Fachjargon. Also auch bei anderen, ne? Hat der jetzt vielleicht einen besseren Wagen als ich oder einen höheren Titel als ich? Und dann fängt wieder diese Vergleichssituation an. Ja.
Ich muss ein bisschen grinsen. Ich habe natürlich vor meinem geistigen Auge manche Personen gerade, die vorbeilaufen.
Ja, das ist oft so, dass man da so seine Pappenheimer, sage ich jetzt mal, hat, die man da naturgemäß mit verknüpft, ja.
Ich hätte noch eine Frage dazu. Du hast gesagt, der Status wird beispielsweise eingefordert, also der höhere Status, oder der wird selbstverständlich, sondern diese Sonderrechte werden quasi als selbstverständlich behandelt. Ist das dann, dass die Umwelt darauf auch oft so reagiert, dass sie dann zugestanden werden, oder sind das dann wirklich diese Drängler, die jetzt sich einfach in der Schlange vordrängeln und es als völlig okay finden, dass andere warten müssen? Oder ist es auch so, dass quasi das auch durchaus bedient wird? Oder aber wird es dadurch bedient, dass man quasi permanent damit beschäftigt ist, den eigenen Status zu erhöhen, so dass irgendwann einem auch genau das zugebilligt wird?
Ja, es ist tatsächlich also aus beiden Richtungen. Der Status wird eingefordert und auf der anderen Seite, oft ist es ja so, dass das nicht alleine kommt. Also das Supermarktbeispiel ist vielleicht jetzt eins, was sehr leicht zu verstehen ist, aber in der Businesswelt kommt das ja nicht alleine, sondern die Person hat dann beispielsweise eine wichtige Funktion, ja. Und wenn sie dann ein Machtwort spricht, dann ist man ja auch in der Organisation, je nachdem natürlich, in welcher man ist. Aber es gibt eben ein System oder eine Hierarchie, wo das dann auch eingehalten oder zugebilligt wird natürlich, weil man sagt, na ja, das ist ja die Führungskraft oder das ist die Projektleitung. Ich habe jetzt diese Rolle, ich arbeite zu. Man kann das dann auch, je nachdem, wie man persönlich gestrickt ist, vielleicht auch zurückmelden. Das finde ich ein bisschen doof von dir, das war jetzt ein bisschen harsch. Aber in der Regel wird das dann schon sozusagen eingefordert und zugestanden, weil die Person eben in dem organisationalen Konstrukt eine bestimmte Rolle hat, die sie auch erfüllt, ne? Weil die Leute sind meistens nicht umsonst da, wo sie sind. Sie haben sich das ja erarbeitet oder eingefordert. Und wenn das nicht zugebilligt wird, dann ist ja auch die Frage, was ist die Konsequenz? Meist kommt dann eben Aggression oder Konflikt. So, das heißt, über kurz oder lang wird sich dieser Status dann auch schon geholt. Ja, da ist dann auch jedes Mittel recht.
Woran würde ich denn erkennen, wenn ich jetzt, also sagen wir mal, ich arbeite in einem Team oder mit verschiedenen Vorgesetzten, woran würde ich denn überhaupt erkennen, ob mein Gegenüber narzisstische Züge hat oder nicht?
Ja, also es gibt natürlich so Checklisten, sage ich jetzt mal, wo so typische Verhaltensweisen drinstehen. Ich habe auch so ein paar Verhaltensweisen im Buch gelistet. Also ne, sowas wie, ich werde vor dem Team kritisiert oder unverhältnismäßig quasi runtergemacht, oder die Führungskraft möchte sich Lorbeeren einheimsen, die eigentlich mir zustehen, weil ich das Projekt oder die Aufgabe umgesetzt habe. Aber ich finde das wenig zielführend, weil das Verhalten kann durch verschiedene Motive, also das ein und dasselbe Verhalten kann durch verschiedene Motive begründet sein. Ich kann auch jemanden in einem Meeting niedermachen, weil ich einen schlechten Tag hatte, ja, und wenig geschlafen habe, oder weil mir irgendwas anderes gerade widerfahren ist, so dass ich eher auf diese Motive schauen würde. Und das ist eben diese drei Aspekte, die ich genannt habe, also Grandiosität, Anspruch und Status, dass ich versuche, mich als Beobachter zu fragen, okay, das, was da jetzt passiert, ja, ich werde runtergemacht, kritisiert, wieso passiert das denn eigentlich? Ne? Und dann kann man sich eben fragen, ah, okay, der oder die kam heute schon zu spät zur Arbeit und hat gesagt, dass da irgendwie alles schiefgegangen ist, was schiefgehen konnte, weiß ich nicht, Bus verpasst oder Autos nicht angesprungen, keine Ahnung, irgendwelche anderen Sachen, Kita hat geschlossen, und dann ist das sozusagen die Erklärung dafür. Oder ich achte darauf, ist das eben eher aus diesen drei genannten Motiven, und dann ist es auch wichtig, dass eine einmalige Situation natürlich nicht ausreicht, sondern es muss wiederholt in ganz verschiedenen Kontexten und Situationen immer wieder passieren, damit das sozusagen dann der Persönlichkeit oder der narzisstischen Akzentuierung zugesprochen werden kann. Ja.
Wenn ich jetzt an eine narzisstische Persönlichkeit denke, ist das eine Person, die eher agiert oder die eher reagiert?
Das hängt tatsächlich von der Facette vom Narzissmus ab. Also ganz grob gibt es eben zwei, einmal den grandiosen und einmal den vulnerablen. Und der grandiose Narzissmus ist das, was man auch so im Alltag mit Narzissmus verknüpft, ne? Egoistisch eingebildet, aber auch Charmeur oder Charismatiker, redet viel und gerne über sich, möchte sich in den Vordergrund stellen, lässt keine Gelegenheit ungenutzt, um sich und seinen Erfolg quasi zu verkaufen. Das ist, wo ich sagen würde, das ist eher agieren, nach vorne gehen, ne? Proaktiv auch sein, weil man dadurch ja auch eine Situation gestalten kann, wie sie einem passt. Und der vulnerable oder die vulnerable Facette ist eher so eine verletzliche, zurückgezogene, hinterfragende, ein Stück weit sogar depressiv-neurotische. Wenn man da sozusagen kritisiert wird, dann wird man nicht laut und sagt, spinnst du, was soll das, du hast gar keine Ahnung, sondern dann würde man vielleicht eher sich hinterfragen und versuchen, die Situation so ein bisschen abzumoderieren und dann vielleicht die ganze Nacht nicht schlafen können, weil man denkt, wieso sieht er eigentlich nicht meinen Wert? Ja, ich bin doch eigentlich ganz toll und ich leiste hier so viel. Also diese Motive sind eigentlich ähnlich. Da geht es auch um Grandiosität, aber da sind halt viel stärkere Selbstzweifel, die man dann eher für sich mitnimmt und im Privaten ausagiert. Ja.
Für mich ist es jetzt eine Frage tatsächlich, hat sich das eine recht weiblich und das andere recht männlich angehört? Gibt es da tatsächlich eine Tendenz, dass man sagt, männliche sind eher so in diesem agieren, proaktiven und Grandiositätsverhalten drinne und die weiblichen sind vielleicht eher in dem Vulnerablen drinne, oder ist das tatsächlich ein Trugschluss?
Also tatsächlich ist es so, in der, also Populärliteratur, sage ich mal, wird das genau auch synonym verwendet. Ne? Männlicher Narzissmus ist grandios, weiblicher Narzissmus ist eher vulnerabel. Aber wenn man wissenschaftlich raufguckt und sich die Studienlage anschaut, dann findet man eigentlich ganz geringe Geschlechtsunterschiede zwischen den beiden Facetten, weil auch der Vulnerable, oder ich würde sagen, Frauen zeigen auch einen grandiosen Narzissmus, aber durch die Geschlechterrollen drücken sie das vielleicht anders aus, weil dann die Erwartung natürlich an die weibliche Rolle eine andere ist, aber trotzdem kann sie grandios agieren. Ich würde eher sagen, das ist so ein Trugschluss, aber dieser Mythos oder dieses Bild hält sich eben sehr, sehr hartnäckig. Wenn man aber so auf die Datenlage guckt, findet man einen ganz geringen Geschlechtsunterschied, genauso wie wir es gerade genannt haben, also bei Frauen tendenziell vulnerabel. Aber der ist eigentlich zu gering, als dass ich ihn als praktisch relevant einschätzen würde. Ja. Was ich aber sagen kann, die Empirie ist ja das eine, im therapeutischen Kontext oder in der Beratung, wenn man jetzt so guckt, wie manifestiert sich das in der Interaktion, finde ich schon, dass man sagen kann, dass sich Männer und Frauen dann natürlich in ihrem Ausdruck schon unterscheiden, wie sie auch darüber reden. Also bei Männern ist ganz oft natürlich die Sinnkrise da, wenn sie beruflich wenig erfolgreich sind, weil sie da eben nicht dieses grandiose Ziel erreicht haben. Und bei weiblichen Klienten ist es dann vielleicht eher so, dass beispielsweise die Beziehung nicht so sich herauskristallisiert hat, wie sie sich vorgestellt hat. Also, oder auch vielleicht im Jobkontext, dass dann nicht nur der Erfolg, sondern auch die Beziehung zur Führungskraft beispielsweise sehr stark thematisiert wird. Da gibt es schon einen leichten Unterschied.
Wenn ich jetzt so in die Arbeitswelt gucke, es gibt ja bestimmt Sachen, die Narzissmus ermöglichen, also die der Narzissmus ermöglicht oder die auch der Narzissmus verhindert.
Jetzt im Organisationskontext?
Genau, wenn ich jetzt so in eine Organisation reingucke und ich stelle mir vor, da gibt es in verschiedenen Rollen, die sind dann vielleicht besetzt mit Menschen, die narzisstische Züge haben. Ich weiß gar nicht, wie ist der richtige Ausdruck dafür?
Narzisstische, ja, genau, narzisstische Züge oder Tendenzen.
Tendenzen, okay.
Genau. Also,
gibt es da was, wo du sagen würdest, dass was Positives und was Negatives? Also das sind Dinge, die diese Rolle, wenn sie so besetzt wäre, ermöglichen würde und Dinge, die sie auch verhindern würde in der Organisation?
Ja, genau. Also da gibt es ja dieses Modell des toxischen Dreiecks, dass dieses eine Dreieck oder diese eine Ecke vom Dreieck, das ist sozusagen die narzisstische Person mit dem, was sie mitbringt, was wir auch gerade besprochen haben. Aber das Dreieck hat ja noch zwei andere Ecken und das ist einmal die Belegschaft oder das Team, wenn ich es jetzt der Führungskraft ist, das Team oder die Belegschaft an sich, dass da sozusagen auch die Mitarbeitenden, wie sie sich verhalten, auch Narzissmus befördern können. Und da gibt es unterschiedliche Kriterien, beispielsweise eins, was ich sehr prominent finde, ist der Reifegrad des Teams. Und damit meine ich jetzt nicht, dass es vom Alter her der Reifegrad ist, sondern wie fest oder wie firm ist dieses Team, was Kommunikationsregeln anbetrifft, was Zusammenhalt anbetrifft. Ist es ein eingespieltes Team? Wenn es eins ist, was sehr frisch zusammenkommt, ja, wo auch so Rollen und Verantwortlichkeiten nicht so ganz klar austariert sind, dann ist das einfach eine Sollbruchstelle oder ein toller Nährboden für Narzissmus, weil dann sozusagen diese Manipulationstechniken super reingehen können, weil das Team sozusagen ambivalent ist, ne? Weil die selber nicht wissen, ah, ist das jetzt normal, was hier passiert? Ich guck mal, was der oder die andere macht. Ja, nee, die sind auch so ein bisschen unsicher. Und dann kann Narzissmus sich einfach gut manifestieren. Wohingegen, wenn das Team eben sehr stabil ist und schon eine Zeit lang miteinander performt, dann ist da einfach eine feste Einheit, sag ich mal, wo wenn da jetzt irgendwie so ein Narzissmus kommt, ja, eine Führungskraft, wo die dann sagen können, Moment mal, da stimmt irgendwas nicht. Ja, wir kennen uns untereinander ziemlich gut und wir stellen gerade fest, dass das ist irgendwie eine Störung hier, die wir wahrnehmen. So, das ist jetzt das eine. Das, was ich vorhin gesagt habe, auch niedriger Selbstwert, ist ja in einem Team auch oft so. Also da gibt es ja ganz verschiedene Charaktere, aber wenn Personen eben niedrigen Selbstwert haben, dann haben narzisstische Führungskräfte, ich sag mal, ein leichtes Spiel, weil sie eben mit ihren ja, Verhaltensweisen da sehr leicht andocken können und die Person sich dann eben nicht in Anführungsstrichen zur Wehr setzt, weil sie keine Strategien hat oder weil sie denkt, ja, naja, vielleicht habe ich ja wirklich keine Ahnung, das ist ja mein Chef oder meine Chefin, die wird das schon besser wissen als ich. Dann lasse ich den sozusagen gewähren. Ne? Das ist jetzt so das eine, die eine Ecke. Und die andere Ecke ist eben die Organisation mit ihrer Organisationskultur. Und da ist beispielsweise das Thema Hierarchieorientierung oder eine geringe Fehlerkultur etwas, was auch Narzissmus stützt. Ne? Also in hierarchischen Organisationen, Narzissten lieben Hierarchien, weil sie eben nach oben streben. Und wenn es quasi klare Hierarchien gibt und die auch eingehalten werden, weil das die Kultur in der Organisation ist, wir halten uns strikt an die Entscheidungsbefugnisse und auch an die Entscheidungskette, dann kann Narzissmus oder die narzisstische Führungskraft das auch knallhart einfordern und sagen, pass mal auf, das ist jetzt hier mein Tanzbereich und mein Verantwortungsbereich und ich entscheide das so und du hast da nichts zu melden. Ja. Wenn jetzt aber die Hierarchie, also ne, eher flacher, eher fluider, dann ist sozusagen die Verantwortung ein bisschen verteilter und man kann sich auch mehr auf Augenhöhe begegnen und auch mehr zurückmelden. Hey, das geht so nicht, was hier passiert. Ne? Also ich würde jetzt nicht sagen, dass das da gar nicht auftreten kann, aber weniger wahrscheinlich als jetzt in strikt hierarchischen Organisationen und Organisationen, die eben durch eine sehr geringe Fehlertoleranz und eine geringe oder eine hohe Angst sozusagen geführt werden. Es gibt ja so ganz ängstliche Organisationen, wo sehr viel ja auch sanktioniert wird, wenn Mitarbeiter eben Fehler machen. Das ist etwas, wo eben Narzissmus einfach besser wachsen kann, weil man sich da sozusagen der Obrigkeit unterordnet.
Ja. Du hast ja eben gesagt, dass du in Vorstellungsgesprächen dabei warst. Und ich habe mich gefragt, wie in Vorstellungsgesprächen, wo sich ja jemand verkaufen muss, wie man da quasi diese Nuance rausfindet, derjenige ist narzisstisch veranlagt und oder derjenige präsentiert sich jetzt, weil er diesen Job haben möchte und es gehört quasi zu diesem Spiel des Bewerbungsgespräches dazu, zu sagen, was man gut kann oder warum die Firma einen nehmen sollte.
Genau, ja. Also absolut, eine gesunde Selbstpräsentation ist total notwendig, auch um einen Job zu kriegen. Ich mache das so, dass ich mir natürlich ganz genau die Unterlagen angucke. Also einerseits, wenn es ein Motivationsschreiben gibt, dann das oder halt den Lebenslauf und mir die Erfolge oder das, was die Person da sozusagen gemacht hat, nehme und im Gespräch dann sozusagen abklopfe. Weil oft ist es so, oder was heißt oft, es passiert, dass die Person sozusagen ihre Erfolge etwas besser dastehen lässt, als sie eigentlich waren, oder auch ihren eigenen Beitrag an dem Projekterfolg beispielsweise, ne? Dass die sagt, ich habe und dann habe ich dies und das, und dass ich dann frage ich eben zurück, hast du das Projekt geleitet? War das deine Aufgabe? War das eher eine Teamaufgabe? Wie war denn da eigentlich so der eigene Beitrag? So, und manchmal stellt man dann fest, dass die Person dann sagt, ach so, ja, nee, da habe ich ehrlicherweise mitgearbeitet, ne? Oder das war etwas, wo ich dann halt auch mal was übernommen habe, aber ich habe das jetzt nicht geleitet oder ich war da jetzt nicht federführend unterwegs. Also, dass ich dann schon sehr genau prüfe und mir auch darstellen lasse, also woran könnte ich jetzt als außenstehende Person den Erfolg denn sehen? Ne? Weil das eine ist ja, du sagst mir das jetzt, ich mache das immer sehr wohlwollend, aber woran würde ich das denn jetzt merken? Gibt es da irgendwie eine Kennzahl oder gab es ein Kundenfeedback? Welche KPI kannst du mir da sozusagen nennen? Also, dass man einfach versucht, das, was erzählt wird, zu objektivieren anhand von belegbaren Zahlen, Daten und Fakten und immer wieder abprüft, was ist dein eigener Beitrag. Ja, da gibt es eben verschiedenste Interviewtechniken, aber auch gucken, wie detailreich wird etwas geschildert. Weil wenn man ganz tief piekt und dann merkt man, das bleibt eigentlich auf dieser ganz generischen, oberflächlichen Ebene, ist für mich dann die Tendenz, dass ich dann hinterfrage, wie wahrscheinlich ist, dass es dann auch wirklich passiert ist. Ne? Natürlich möchte ich dem Kandidaten nichts unterstellen, aber ich merke dann schon, ist das jetzt sehr detailreich und die Person kann sozusagen ganz viel aus der eigenen Erfahrung, aus dem eigenen Erleben berichten oder hat sie sich da etwas zurechtgelegt und wiederholt eigentlich mit anderen Worten immer wieder das Gleiche. Mhm. Ja. Was ich auch mache, ist, dass ich mir die also eine andere Perspektive schildern lasse. Also wie würde jetzt beispielsweise deine Führungskraft das beschreiben oder ein Projektmitglied, weil da kann man auch nochmal gucken, wie funktioniert die Perspektivübernahme und ist die Person in der Lage, sozusagen auch diese Zirkularität vorzunehmen, aus einer anderen Perspektive ihren Erfolg zu berichten.
Mhm. Ich habe mich gefragt, ob es kulturelle Bereiche gibt, beziehungsweise Kulturen im Sinne von einer regionalen Kultur, die Narzissmus fördert oder die Narzissmus oder wo das häufiger vorkommt.
Also regional im Sinne von geografisch?
Ich meinte es geografisch dahingehend, dass man vielleicht auf einer, also ich gebe mal ein Beispiel, warum ich die Idee hatte. Es gibt ja Kulturen, wo es wo man über Emotionen sprechen kann. Und es gibt Kulturen, wo man Emotionen als Schwäche empfindet oder wo man Emotionen eher als unschick, unprofessionell einstuft. Und ich habe mich gefragt, ob das dann auch Auswirkungen darauf hat, wie natürlich dann Kinder erzogen werden und wie welche Menschen daraus kommen. Und dann habe ich mich gefragt, ob es da förderliche Kulturen gibt für gerade Kinder, die dann aufwachsen und zu Narzissten werden, weil meine Kenntnis ist, dass quasi Narzissmus so eine Ursache auf jeden Fall in der Kindheit hat. Und da habe ich mich gefragt, gibt es da eben, kann es da kulturelle Unterschiede geben? Was ist vielleicht eine gute Kultur, wo Narzissmus eher selten auftritt?
Ja, das ist eine sehr vielschichtige Frage. Also ich fange mal mit dem kulturellen Aspekt an. Da gab es ganz lange die Annahme oder Hypothese, dass Narzissmus in westlichen Kulturen wesentlich stärker ausgeprägt ist als jetzt in kollektivistisch geprägten Kulturen, vor allem beispielsweise Der asiatische Raum wird da eben sehr häufig genannt. Und man hat das in den frühen 2000ern auch tatsächlich gefunden. Also da gab es so eine vergleichende Untersuchung. Man kann natürlich nicht die ganze Welt erfassen, aber zumindest so ein paar Nationen, die dann sozusagen zusammengefasst wurden. Und da hat man beispielsweise gefunden, dass USA, Westeuropa, Kanada höhere Narzissmuswerte aufweisen als jetzt so der asiatische Raum tatsächlich. Und das wurde eben damit erklärt, dass eben in den westlichen Industrienationen das Individuum eine sehr prominente Rolle hat. Also ich mit meinen Bedürfnissen, das, was ich möchte, ist wichtig und das trage ich auch nach vorne. Und wenn meine Familie das doof findet, dann ist mir das egal. Das ist jetzt ganz überspitzt formuliert. Und in den kollektivistischen Nationen ist es ja eher so, dass man ganz darauf bedacht ist, ich möchte meine Familie nicht quasi beschämen. Ich nehme mich und auch meine Emotionen zurück. Oder dass auch Emotionen geteilt werden, wie beispielsweise, ich habe eine besondere Leistung und das ist dann nicht nur mein Erfolg und mein Stolz, sondern meine ganze Familie ist stolz auf mich. Ne? Später gab es dann aber Folgeuntersuchungen und eine davon habe auch ich sozusagen durchgeführt, über ja, 20 Jahre später, wo dann auch natürlich hat sich die Welt weitergedreht und die Messmethoden haben sich auch verbessert, weil man kann mit Messmethoden den kulturellen Faktor so rausrechnen, sage ich jetzt mal vereinfacht, weil natürlich beantworten Menschen in den USA oder in westlichen Nationen Narzissmusfragen anders als Menschen in kollektivistischen Nationen, sage ich jetzt mal, weil so etwas wie Führung macht mir Spaß, beispielsweise ganz plakativ. Oder ich schaue mich gerne im Spiegel an. Diese Frage wird anders beantwortet, je nachdem, wo ich aufwachse. Ne? Und wenn man das rausrechnet und berücksichtigt, dass die Welt sich jetzt auch nochmal mit Globalisierung und so weiter, soziale Medien, Vernetztheit und so weiter verändert hat, habe ich beispielsweise in meiner Untersuchung gefunden, dass sich das umgedreht hat. Also, dass die kollektivistischen Nationen teilweise narzisstischer sind als die westlichen Nationen. Da habe ich sozusagen eher ein relativ stabiles Niveau gefunden. Warum das so ist, kann ich jetzt mit den Messmethoden nicht beantworten. Aber meine Hypothese ist, dass beispielsweise also vor allem China jetzt und andere ja, Nationen sich extrem stark an den Westen orientieren. Man sieht das beispielsweise auch im Luxusgüter. Bereich. Da ist Asien einfach sehr weit vorne, was sozusagen diesen Luxuskonsum anbetrifft. Das ist, ich habe so das Gefühl, das wird irgendwie aufgeholt oder man ist vielleicht auch ein bisschen müde von diesem Kollektivismus. Man möchte sich stärker sozusagen in den Vordergrund stellen. Und auch wie dort quasi soziale Medien genutzt werden, ist auch. Also als ich in China war, und das ist jetzt natürlich nur eine Einzelbeobachtung, aber da standen ganz viele Leute mit ihren Selfie-Sticks und haben Reels auf der Straße gedreht. So ganz, ganz viele Menschen nebeneinander. Und mein Eindruck ist, dass da sozusagen eine Annäherung an den Westen einfach stattfindet. So, das ist jetzt die Kulturfrage. Das andere, was du ja auch angesprochen hattest, war das Thema Erziehung. Und ich glaube, das ist tatsächlich auch von diesem Individualismus geprägt, dass wir eine sehr starke Kultur haben oder dass wir sozusagen Kleinigkeiten, die Kinder machen, sehr hoch in den Himmel loben. Ne? Da gab es auch tatsächlich eine Untersuchung dazu, die gefunden hat, dass dieses überschwängliche Lob dazu beiträgt, dass Kinder narzisstischer werden, weil sie sozusagen dieses Gefühl entwickeln, ach so, wenn meine Eltern sagen, dass ich was ganz Besonderes bin und hier tolle Sachen mache, dann muss das ja irgendwie stimmen. Ne? Weil oftmals ist es so, oder in der Erziehungsliteratur wird halt gesagt, es wird quasi das Ergebnis gelobt und nicht der Prozess. Also das Kind malt ein Bild und dann sagt man, boah, das ist ja fantastisch, was du da gemacht hast, oder weiß ich nicht, irgendwas, eine Sandburg wird gebaut, dass man sagt, boah, das ist ja ein richtiges Schloss, das ist ja fantastisch toll, ne? Und gar nicht hinterfragt, Welches Förmchen hast du da benutzt? Oder wieso ist der Sand an der Stelle jetzt so fest? Ne? Also, dass wir eher gucken, was hat das Kind an Output generiert und diesen Output quasi in den Himmel loben. Und das trägt dazu bei, dass Kinder dieses grandiose Selbstbild dann mit der Zeit verinnerlichen. Ja. Das ist also ein empirischer Fakt. Deswegen wird auch eher empfohlen, nicht diese Superlative zu verwenden. Natürlich kann man sagen, du bist für mich etwas Besonderes. Ne? Ich finde es schön, was du hier machst. Aber nicht diesen Vergleich mit den anderen. Du bist das beste, ne, Kind auf der Welt oder niemand kann sich mit dir messen. Das kann eben zu einer falschen Selbstwahrnehmung führen.
Gibt es auch noch quasi Narzissmus, der auf dem Gegenteil beruht? Also dass Kinder eher ständig kritisiert werden?
Die Antwort auf Suses Frage sowie viele weitere spannende Impulse rund um das Thema Narzissmus bekommst du im zweiten Teil. Wir freuen uns, wenn du wieder mit dabei bist.